Das Evangelium und unser Predigtext stehen im Johannesevangelium im 2. Kapitel. Am 3. Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch bei der Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Galiläa in Kana und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ehre sei dir, Herr.
Liebe Gemeinde, wenn im Orient gefeiert wurde, lud man nicht 50 Leute zur Hochzeit ein, auch nicht 100 wie bei uns, sondern ein Vielfaches. Man feierte auch nicht einen Tag, sondern mehrere Tage. So auch in unserem Evangelium in der Hochzeit zu Kana. Wir Corona-Beschränkten können da nur vor Neid ablassen, was damals abging und was wir heute noch nicht wieder dürfen. Eigentlich war Maria eingeladen. Wahrscheinlich war sie irgendwie verwandt mit Braut und Bräutigam. Und vermutlich hat der Einladende zu ihr dann so gesagt: Und Maria, deine 5 Jungs, die bringst du auch mit und die Mädels. Und Maria wird geantwortet haben: Na ja, der eine Sohn von mir, der ist sowas wie ein Rabbi, der hat dann noch 12 Jünger bei sich. Bring einfach alle mit. Und wenn das so gewesen ist, dann waren allein diese Personen, die ich gerade genannt habe, das müssen 20 Leute gewesen sein. Und wenn die Kinder von Maria, die Söhne und Töchter, selbst schon Familie hatten, dann waren es noch viel mehr, allein wegen einem Gast, Maria. In der Bibel lesen wir es so: Und am 3. Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Hunderte feierten in ausgelassener Stimmung, freuten sich mit Braut und Bräutigam, bis die beinahe Katastrophe passierte. Der Wein war alle. Das war nicht nur peinlich, es konnte das ganze Fest zum Kippen bringen. Mir hat mal eine Brauereibesitzerin hier aus der Nähe erzählt, dass in einem Dorf ganz in unserer Nähe am Wochenende beim Feuerwehrfest das Bier ausgegangen war. Und ihre Mitarbeiter, die waren alle im Wochenende und da hat sie beherzt selbst den LKW der Brauerei beladen und ist 10 oder 30 Kilometer in dieses Dorf gefahren, um Bier dorthin zu bringen und somit das Fest zu retten. In Kana war es Maria, die die Notlage begriff. Sie hatte keine Brauerei, aber einen besonderen Sohn, Jesus. Wir lesen: Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Das war wohl gemeint im Sinne von: Mein Sohn, hau rein, zeig, was du kannst. Mach was, dass wir wieder Wein haben. Was Jesus nun sagt und was er dann schließlich tut, mutet seltsam an und scheint nicht so recht zusammenzupassen. Er sagt zu Maria, seiner Mutter: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? meine Stunde ist noch nicht gekommen. Heute würde das vielleicht so klingen: Wenn kein Wein mehr da ist, das ist nicht mein Problem und dein Problem auch nicht, Frau. Wir sind nicht Gastgeber, sondern Gäste. Zur eigenen Mutter Frau zu sagen, finde ich sehr kühl. Ich habe das zu meiner Mutter, glaube ich, nie gesagt. Frau. Jesus geht klar auf Distanz. Offensichtlich muss er Maria in die Schranken weisen. Vielleicht ist es auch ein Autoritätskonflikt zwischen Mutter und Sohn. Ich bin doch kein Baby mehr und außerdem bin ich der Messias und nicht du. Außerdem bin ich der König im Reich Gottes und nicht etwa du, Himmelskönigin im Reich Gottes. Also, halte dich aus dieser Sache gefälligst heraus. Jesus bringt auch eine sachliche Begründung. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, also es ist noch viel zu früh, dass ich mich jetzt schon öffentlich als Messias oute. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Die Reaktion Marias, die wirft nun weitere Fragen auf. Seine Mutter spricht zu den Dienern, so lesen wir in der Bibel, was er euch sagt, das tut. Heißt das, Maria, die Hubschraubermutter, hat noch keinen geeigneten Landeplatz gefunden, nimmt Jesus gar nicht ernst, ignoriert seinen Protest einfach und kommandiert heiter weiter? Oder heißt es, Maria hat verstanden? Und indirekt sagt sie, nicht ich habe hier das Sagen, sondern du, Jesus. Deshalb, was er euch sagt, das tut. Gibt Maria durch diesen Satz also eben gerade das Kommando an Jesus ab, in dem festen Vertrauen, dass er helfen wird? Ich gehe eigentlich von diesem Zweiteren aus. Was er euch sagt, das tut. Das heißt dann so viel, wie wir es auch in unserer Vater-Unser-Bitte sagen, dein Wille geschehe, sagen wir zu Gott, dem Vater. Oder wenn wir es in einen Dialog zwischen Mutter und Sohn auflösen, Maria sagt dann zu Jesus, dann mach du, jetzt bist du dran. Jesus ist am Zug und er entscheidet sich tatsächlich, obwohl er gesagt hat, eigentlich ist es zu früh dafür, für das Wunder. Jetzt nochmal die Frage, warum ist es denn zu früh? Also warum kann er sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen? Am Ende unseres Abschnitts, unseres Evangeliums, da lesen wir ja nach dem Wunder die Bemerkung, das ist das erste Zeichen, das Jesus in Kana tat. Es geschah in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Also indem Jesus so ein Zeichen tut, da wird irgendwie auch klar, wer er wirklich ist, Gottes Sohn. Die Herrlichkeit Jesu, die konnte aber, bevor Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, noch gar nicht wirklich richtig verstanden werden. Das heißt, Jesus offenbart hier seine Herrlichkeit, bevor er verherrlicht wird. Die Verherrlichung Jesu, die geschieht am Kreuz. Und erst als Sterbender kann er dann schließlich ja auch sagen im Johannesevangelium, es ist vollbracht. Also jetzt ist alles fertig, jetzt könnt ihr das Ganze meiner Sendung, das Ganze dessen, warum ich in die Welt gekommen bin, sehen und vielleicht auch verstehen. Deswegen war es am Anfang von der Wirksamkeit Jesu, also bei der Hochzeit zu Kana im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, eigentlich noch zu früh für Jesus, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Man konnte sie noch gar nicht richtig verstehen. Wie ich schon sagte, erstaunlicherweise tut Jesus das Wunder jetzt aber trotzdem. Allerdings sehr geschickt undercover. Das Wunder läuft im Hintergrund ab, sozusagen im Lieferanten- und Servicebereich des Hochzeitsfestes. Wahrscheinlich haben die Gäste gar nichts davon mitgekriegt. Jesus spricht auch so keine Zauberformel oder was, was alle dann sehen würden, sondern er sagt zu den Dienern lediglich, sie sollen 600 Liter Fässer, denn das 2,5 Bad sind 100 Liter ungefähr, 600 Liter Fässer, die mit Wasser gefüllt werden, normalerweise mit Wasser füllen. Das ist gar nichts Besonderes, dass man Wasserfässer eben mit Wasser füllt, eigentlich für die Reinigung. Und als die Fässer voll sind, sagt Jesus, schöpft mal von dem Wasser und lasst den Chefkoch des Festes kosten. Mehr macht er gar nicht, er fasst das Wasser ja gar nicht an. Er macht eigentlich nichts. Und nachdem er das gesagt hat, lasst mal den Chefkoch kosten, dann konnte er dann sofort auch wieder untertauchen und einfach nur Gast auf dem Hochzeitsfest sein. In der Bibel lesen wir es so, Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister, und sie brachten's ihm. Und es ist schon interessant, wie die Diener und der Chefkoch jeweils die halbe Wahrheit nur wissen. Die Diener, die wissen, woher das Wasser kommt. Sie wissen aber nicht, dass es zu Wein geworden ist. Denn eine Bedienung darf ja nicht den Wein, der für die Gäste gebracht wird, kosten. Das ist nicht erlaubt. Der Chefkoch hingegen, der weiß, dass er etwas zum Kosten bekommen hat, und zwar besten Wein. Aber der weiß gar nicht, woher er kommt. Er redet dann ja auch nicht mit den Dienern, sondern er redet mit seinem Auftraggeber, mit dem Gastgeber, dem Bräutigam, und ist vielleicht auch ein wenig gekränkt und zumindest verwundert. Gekränkt, weil der Bräutigam ihm ja irgendwie ins Handwerk pfuscht als Chefkoch, indem er da noch irgendwo besten Wein hat, von dem der Chefkoch, der Speisemeister, nichts weiß. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten, so lesen wir es in der Bibel. Und ich füge in Klammern dazu, und ich bin beleidigt, weil du mir nichts davon gesagt hast, obwohl ich der Speisemeister bin. Uns sind keine weiteren klärenden Gespräche damals überliefert. Wahrscheinlich lief das Fest einfach weiter, und wie ich schon sagte, die Gäste haben gar nichts bemerkt von dem Wunder, was sich da im Hintergrund abgespielt hat. Es wird auch nichts davon erzählt, wie bei anderen Wundern von Jesus, dass man sagt, und alle staunten und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Also davon ist überhaupt nicht die Rede, sondern nur die Jünger Jesu und auch Maria, die wussten Bescheid. Deswegen heißt es am Ende unseres Abschnitts auch, und seine Jünger glaubten an ihn. Also vor ihnen war er als Messias dann offenkundig und offenbart. Soweit mal zu der Geschichte etwas ausgeschmückt und kommentiert. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, liebe Gemeinde. Dem kann man auch eine tiefere Bedeutung beimessen und abgewinnen. Wenn wir mal Wasser und Wein vergleichen, Wasser enthält keinen Wein, aber Wein enthält Wasser. Und Wein ist mehr als nur Wasser, es ist etwas Besonderes. Im Judentum rund um Jesus, da war Wein ein Kennzeichen des Messias und seines Friedensreiches. Insofern ist das Wunder, über das wir heute nachdenken, und da zitiere ich jetzt einen Theologen, Klaus Berger, besonders zum Erkennen dessen geeignet, wer Jesus ist. Denn Wein in Hülle und Fülle, das ist ein Element der messianischen Segenszeit, neben Brot und Öl in Fülle. Also Brot, Wein und Öl ohne Ende, das sind so die Zeichen des Messias. Jesus ist der Messias und er ist mehr als Mose. Er ist mehr als die alttestamentlichen Propheten. Er ist auch mehr als Johannes der Täufer, so wie Wein auch mehr ist als nur Wasser. In Johannes 1,17, dem früheren Wochenspruch für den zweiten Sonntag nach Epiphanias, da wird das prägnant auf den Punkt gebracht. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, Altes Testament, Wasser. Die Gnade und Wahrheit aber und die Fülle Gottes, die ist durch Jesus Christus geworden, Wein. Das ganze Alte Testament, hier Gesetz genannt, ist wie Wasser, grundlegend, lebensnotwendig, wichtig. Manchmal versuchen Christen zu sagen, ja, wir sind ja die vom Neuen Testament und das Alte Testament, das ist, kann man eigentlich in die Schublade tun, die man normalerweise nicht aufmacht. Das stimmt nicht. Was wäre unser Christsein ohne die 10 Gebote des Mose? Ohne die können wir Jesus gar nicht denken. Wie hätte Gottes Sohn Mensch werden können ohne seine irdischen Vorfahren Abraham und David? Wäre nicht gegangen. Und was wäre unser Glaube ohne den vorbereitenden Bußruf Johannes des Täufers? Johannes der Täufer, er gehört noch in die Zeit des Alten Testaments, schließt diese Zeit aber ab. Johannes der Täufer ist der mit dem Wasser. Er taufte mit Wasser. Und er betonte, als er dann gefragt wurde, ja, bist du denn dann jetzt der Messias? Dann betonte er, ich bin der, der nur mit Wasser tauft. Aber der, der nach mir kommen wird, der wird mehr sein. Der wird nicht nur mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist Gottes. Ich taufe nur mit Wasser, sagt Johannes der Täufer, der das Alte Testament abschließt. Und übrigens, er war auch strenger Anti-Alkoholiker. Der hat keinen Tropfen Alkohol angerührt, Johannes. Jesus schon. Von der Hochzeit zu Kana bis zum letzten Abendmahl, ja bis hinein in die Tischgemeinschaft im Reich Gottes, begleitet der Wein die Wirksamkeit von Jesus. Er isst und trinkt mit Sündern und Zöllnern. Was gab es da wohl zu trinken? Nicht nur Wasser, sondern auch Wein. Und man hat ihm sogar nachgesagt, er sei ein Fresser und Weinsäufer. Also seine Gegner haben ihm das nachgesagt und er hat nicht widersprochen. Also nicht, dass er jetzt da irgendwie Alkoholiker war, aber er hat eben auch gefeiert, er hat auch gerne gegessen. Weil er der ist, durch den die Gnade und Wahrheit geworden ist, weil er der Messias ist, weil wer Jesus sieht, Gott den Vater sieht. Deswegen ist es Jesus derjenige, den wir mit dem Wein in Verbindung bringen können. Jesus bringt das Grundlegende, das Lebensnotwendige, das Wichtige zur Vollendung. Er veredelt es sozusagen, er verwandelt es. Ein weiteres Feld, was uns alle berührt, das Wasser markiert ja auch den Anfang eines Christenlebens. Da werden die Kinder getauft, vielleicht ist der eine oder die andere von uns da auch getauft worden. Ja, ich glaube, einige habe ich sogar hier getauft, weil Jesus das angeordnet hat. Da beginnt der Weg eines Christen mit Gott. Und der Wein markiert die Vollendung eines Christenlebens, den wir hier in, mit und unter, also als Brot und Wein empfangen und wo wir dann im Heiligen Abendmahl Leib und Blut Jesu Christi auch empfangen. Also Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Jede Abendmahlsfeier ist ein Vorgeschmack auf die Vollendung, die uns im Reich Gottes als Christen erwartet. Also von Wasser zu Wein, so geht auch unser ganzes Christenleben. Und ein drittes Beispiel, eine dritte Analogie, dieser irdische vergängliche Leib, den ich habe, den Sie alle haben, den wir haben, der wird eines Tages, wenn die Posaune Gottes zur Auferstehung rufen wird, verwandelt werden in einen unvergänglichen, in einen geistlichen Leib. Also auch hier wieder so eine Verwandlung, Wasser zu Wein passt da nicht ganz, aber irdisch zu himmlisch. Wir Irdischen werden Himmlische werden. Natürlich, liebe Gemeinde, dieses Nachdenken über den tieferen Sinn, das steht in unserem Evangeliumstext so nicht drin. Da verwandelt Jesus lediglich normales Wasser in besonderen Wein. Aber jene Undercover-Aktion auf jener Hochzeit in Kana in Galiläa, die kann uns daran erinnern, wer Jesus ist und was er mit uns vorhat, nämlich, dass er mit uns vorhat, durch die Taufe und den Glauben uns zur Vollendung zu führen im Reich Gottes. uns zu verwandeln von irdischen in himmlische. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen.